I would suggest the following Abhimanyu. Now there must be or will be an English translation. Adishesh, macht es dir was aus, vielleicht für Ravi?
Für den, ja? Oder ist, siehst du ein...
Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimade Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Devam Gauravani Prachamine Nevase Sasunyavari Tasketyari Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Siyadvita Garadha Siva Sadi Gaur Bhakta Vinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Bhakta Uwe? Heute Abend möchten wir gerne über einen Bereich des Krishna-Bewusstseins sprechen, der nicht so oft erwähnt wird, der aber nichtsdestotrotz von allergrößter Wichtigkeit ist. Wenn wir über den spirituellen Weg hören, so hören wir meistens über die angenehmen Seiten, über das, was man erreichen kann. Wir hören davon, dass wir, wenn wir das Ziel erreichen werden, in die ewige spirituelle Welt eingehen werden, voller Glückseligkeit und voller Wissen. Wir hören davon, dass wir unsere inneren Eigenschaften entwickeln werden, die in uns drin sind, schon seit unvordenklicher Zeit. Wir hören viele verschiedene Vorteile, die den spirituellen Pfad beschreiben in manchmal leuchtenden und anziehenden Worten. Und diese Vorteile sind auch wichtig für uns zu hören. Wir müssen hören, was das Ziel ist, was wir angehen, um den Weg beschreiten zu können. Doch auf dem Wege werden wir Hürden überwinden müssen. In manchen Schriften wird derjenige, der sich im spirituellen Leben beschäftigt, als ein Wanderer bezeichnet, der Berge überklettern muss, der Seiler braucht, der Nahrungsmittel und Proviant braucht, um die Reise erfolgreich zu machen. Denn es ist eine weite Reise für die meisten, kann jedoch eine ganz, ganz kurze Reise sein für diejenigen, die mit den nötigen Informationen ausgestattet sind, wie sie die Hürden, die sich einstellen werden, überwinden können. Es gibt viele realistische Hindernisse oder Hürden, sagte Srila Prabhupada einmal, für denjenigen, der den Pfad des spirituellen Lebens beschreitet. Doch durch Krishnas Barmherzigkeit kann man sie alle überwinden. Ich möchte mit dieser Vorlesungsreihe einige dieser Hürden vor euch präsentieren. Es werden Hürden sein, die ihr erkennen werdet. Es werden Hürden sein, die ihr durch das Gesagte auf neue Art und Weise versteht. Ihr werdet bei manchen Hürden besorgt werden, dadurch, dass sie so deutlich zum Vorschein gebracht wird. Denn sehr oft sind und wollen wir uns gar nicht bewusst werden über die Hürden. Zunächst einmal, zu Beginn, möchte ich ein Zitat aus dem Srimad Bhagavatam anbringen, aus dem deutlich hervorgeht, was für Möglichkeiten oder was für Wege wir zu beschreiten haben. Es heißt,
im Kali-Yuga, das ist dem gegenwärtigen Zeitalter, haben die Menschen von vornherein größere Schwierigkeiten auf dem spirituellen Pfad. Ein ganz einfacher und biologischer Grund ist, dass ihr Körper kurzlebiger ist als die Körper in anderen Zeitaltern. Wir haben nicht so viel Zeit.
Das ist ein ganz einfacher Grund. In anderen Zeitaltern lebten die Menschen länger.
Dazu, zu unseren physischen Gegebenheiten, dass wir vielleicht auch erschöpfter sind als in anderen Zeitaltern, kommen aber auch mentale oder psychologische Hindernisse. Es heißt, dass man im Kali Yuga davon ausgehen kann, dass viele Menschen einfach streitsüchtig sind. Sie wollen immer Recht behalten. Und wenn das einmal in Gefahr gebracht ist, dann sind sie nicht mehr so enthusiastisch. Ihr Ego fühlt sich agitiert und beunruhigt. Auch durch diejenigen, die spirituelles Leben in geduldiger Weise präsentieren. Der Mensch im Kali Yuga ist faul. Er möchte viel haben mit wenig Bemühung. Er ist irregeführt. Er neigt dazu, falschen Propheten aufzusitzen oder seine eigenen Pläne als den Führer zur Vollkommenheit zu betrachten. Er hat viele Missvorstellungen, falsche Vorstellungen, die sich ergeben in seinem Leben. Er ist unglücklich, weil er seine Ziele nicht erlangen kann, denn seine Philosophie stimmt nicht. Mit wenig Bemühung viel zu kriegen, wird nicht funktionieren. Und er ist immer gestört.
Es gibt immer etwas, was bei ihm Störung verursacht. Probleme, die nicht gelöst sind. Hoffnungen, denen er nachgeht, die aber unmöglich zu erfüllen sind. Und so weiter und so fort.
Wenn die bedingte Seele in die materielle Welt hineinkommt, dann wird sie ein Opfer oder wird sie, wie soll ich mich ausdrücken, von den Gegebenheiten der materiellen Atmosphäre geprägt und gefärbt. Keiner kann sich dem entziehen. In der indischen Philosophie, eine der Upanishaden, wird eine Geschichte gegeben, die ich Ramdas, dem zweitjüngsten Zuhörer, widmen möchte. Das hörte hier bitte zu, das ist eine Geschichte, die du gut verstehen kannst, die für die Erwachsenen jedoch eine erschreckende philosophische Neuigkeit bringen wird. Es ist die Geschichte von einer Tigerin, die einer Horde Ziegen auflauerte. Sie sprang, als die Ziegen nahe genug gekommen waren, los, um sich ein Zicklein zu reißen. Doch in dem Sprung verlor sie ihre Leibesfrucht. Das Kind, das Tigerbaby, nicht, was noch im Mutterleib war. Weil sie so feste drauf lossprang, rutschte das irgendwie unglücklich weg und es kam zu einer Frühgeburt. Die Tigerin war durch den Miscarriage, war durch diese Frühgeburt gesundheitlich geschwächt. Sie blutete und kam bald aus Erschöpfung um. Das Tigerbaby jedoch wurde von den Ziegen aufgezogen. Und es begab sich, dass das Tigerbaby wie ein Zicklein wurde. Es meckerte bald. Meckerdimecker. Es fraß selber Gras, wie die anderen Tiger. Ziegen natürlich. Es bewegte sich ungelenk und sprang manchmal, wobei es mit den Hinterbeinen in die Luft kickte. Und wurde ein richtiges Tigerzicklein, könnte man sagen. Nun, eines Tages begab es sich, dass ein machtvoller Tiger dieser Ziegenhorde aufwartete oder auflauerte. Und er sprang aus dem Hinterhalt. Aber was ihn sehr erstaunte, war, dieses
Tigerzicklein zu sehen. Er war total verwirrt, als er es sah. Es war ein fast ausgewachsener Tiger inzwischen, der meckerte. Ja, und ungelenk herumsprach und ein bisschen furchtvoll war, als er den großen Tiger sah. Die anderen Tiger waren alle weggelaufen. So der große Tiger. Schau, was bist du denn für einer? Du bist wohl gar nicht in der Lage, richtig dich aufzuführen. Das sprang so komisch, die Tigerziege, nicht? Und es war also ein rechter Schmand. Nicht? Wie sagt man? Schmarren, Aschmarren. Aschmarren. So, der Tiger beschloss, seinem Artgenossen Gesangsunterricht zu geben und sagte, nun, mach mal hinter mir her. Und brüllte, so wie es eben nur ein Tiger machen kann, kein Mensch imitieren sollte. Und als der Tiger das hörte, war das seine Einweihung. Plötzlich hörte er, wie sich ein Tiger zu verhalten hat, in Gemeinschaft mit einem anderen Tiger. Er lernte bald zu springen. Er lernte leider auch die unerfreulichen Dinge, die ein Tiger tut. Aber während er so mit dem Tiger Gemeinschaft pflegte, wachte in ihm etwas auf, was bis dahin nur geschlummert hatte in ihm. Und bald war er ein ausgewachsener Tiger, stark wie sein Artgenosse. Und dann wurde er in die Welt geschickt. So, das ist etwas, was wir alle haben. Wir sind irgendwelche seltsamen Geschöpfe, weit, weit entfernt von der Wirklichkeit, in einem fernen Fantasieland, nämlich der materiellen Welt. Wir haben eine fälschliche Identität angenommen, wie der Tiger, der eine falsche Identität annahm, nämlich die Identität einer Ziege. Nun kommt es darauf an, dass wir trotz unserer Bedecktheit aufwachen und den spirituellen Weg beschreiten. Auch wir brauchen eine Einweihung ins spirituelle Leben. Was geschieht, natürlich gibt es eine formelle Einweihung, aber was schon geschieht, wenn wir anfangen, den spirituellen Weg zu gehen, dann sind die ersten Grundsteine dafür gelegt. Nun, genauso wie in unserer kleinen Geschichte, sind wir ebenfalls in eine falsche, in eine Illusion hineingerutscht. Der Tiger hatte gedacht, er sei eine Ziege. Nicht? So denken wir alle, wir sind Heinrich oder Clotilde oder ein Bayer oder ein Iraner, ein Berliner und so weiter und so fort. So, diese Identifikation diese Illusion hat zwei Aspekte. Das ist jetzt wichtig, das sollte jeder sich merken. Der erste Aspekt Mayas ist, dass wir hineingeworfen werden in die materielle Welt, in einen materiellen Körper, in eine materielle Identifikation. Und der zweite Aspekt Mayas ist, dass wenn wir einmal hier hineingeworfen worden sind, wir bedeckt sind vom Maya. Und man nennt diese erste Wirkung die Prakshepatmika-Wirkung, das heißt die werfende Wirkung. Und die zweite Wirkung nennt man den Avaranatmika-Wirkung, nämlich die Bedeckung. Wie der Tiger bedeckt wurde von einer Illusion, so sind auch wir bedeckt werden von einer Illusion. Nun, der Srimad Bhagavatam erklärt uns in deutlichen Worten, wie wir diese Illusion überwinden können. Und ich möchte sehr gerne euch das im Originaltext vorlesen, sodass ihr frische Aspekte für euer spirituelles Leben daraus bekommt. Text 28. Wenn man sein Krishna-Bewusstsein entwickelt, vergrößert sich das eigene Glück dank Krishnas Gnade und man erlangt im Krishna-Bewusstsein Vollkommenheit und kehrt ohne Schwierigkeiten nach Hause zu Gott zurück. Es wird an vielen Stellen in der vedischen Literatur erwähnt, dass selbst die Halbgötter Peter nach zur Erde gelangen wollen. Ein Narr mag den Wunsch hegen, als Ergebnis seiner Handlung auf die himmlischen Planeten erhoben zu werden, wo er genießen kann, wie es schwierig für uns vorzustellen ist. Aber selbst die Halbgötter, die auf diesen himmlischen Planeten leben, möchten einen Körper bekommen, mit dem es sehr leicht ist, Krishna-Bewusstsein zu kultivieren, einen menschlichen Körper. Wenn man sich das Krishna-Bewusstsein gänzlich zunutze macht, kehrt man nach Hause zu Gott zurück. Deshalb bietet die Bewegung für Krishna-Bewusstsein den Menschen diese Gelegenheit an und eröffnet auf der ganzen Welt viele Zentren, sodass alle kommen können, um in die Gemeinschaft mit den rein Gottgeweihten der Bewegung für Krishna-Bewusstsein zu gelangen, die Wissenschaft des Krishna-Bewusstseins zu verstehen und letzten Endes nach Hause zu Gott zurückzukehren. Also, wir sind eine Reisegesellschaft. Willkommen! Das ist gerade eingetroffen. Hier könnt ihr eure Reise antreten, die euch in den Bereich der Todlosigkeit einbringt. Ihr könnt praktisch dem werfenden Einfluss Mayas und dem bedeckenden Einfluss Mayas rückgängig machen. Nun, dieser Krishna-bewusste Vorgang, dieser Pfad der Einweihung, wenn man so möchte, oder besser, um jetzt nicht zu etwas zu Ungewöhnliches zu formulieren, dieser Pfad des Krishna-Bewusstseins ist sehr erfrischend und sehr angenehm zu beschreiten. Ich hatte über unsere Disqualifikation gesprochen. Ihr müsst wissen, dass es tatsächlich stimmt, dass ein Mensch disqualifiziert ist im spirituellen Leben. Dass er aber durch die Barmherzigkeit von den Geweihten des Herrn, die in der Bewegung gegenwärtig sind, und auch durch die Barmherzigkeit Lord Chaitanyas durchaus seine Hindernisse überwinden kann. Srila Prabhupada schreibt, wenn ein Mensch erfrischt wird durch die Gemeinschaft mit Devotees und sein Krishna-Bewusstsein erweckt, dann betrachtet er die Aktivitäten in seinem Geist, nämlich das Denken, das Fühlen und das Wollen, und entschließt sich, ob er wieder zurückkehren sollte zu materiellen Aktivitäten oder besser stetig sein sollte im spirituellen Bewusstsein. Der Geist macht einem Menschen auf dem Pfad des Krishna-Bewusstseins Sinnbefriedigung vorschlagen. Er macht einem sagen, dass man glücklich werden kann, ohne spirituelles Leben. Doch wenn man fortgeschritten wird im Krishna-Bewusstsein, dann wünscht man sich nicht mehr materielles Glück von seinen materiellen Tätigkeiten. Das ist etwas, was sich einstellen wird im Verlaufe unseres spirituellen Fortschrittes. Wir werden in unserem Geist einfach schauen, wird mich diese Tätigkeit, wird mich dieser Gedanke, wird mich diese Gemeinschaft erheben oder degenerieren. Und wir werden uns leicht entscheiden können für solche Tätigkeiten, die uns erheben, für solche Gedanken, die uns erheben und für solche Gemeinschaft, die uns erhebt, weil wir erfrischt sind durch die Aktivitäten im Krishna-Bewusstsein. Ein wichtiger Punkt, bevor wir uns jetzt daran machen, wie wir Hindernisse überwinden können und was für Hindernisse es sein werden, wird von Krishna im 10. Kapitel der Bhagavad Gita erwähnt. Eigentlich ist es das 18. Kapitel der Bhagavad Gita. Mach Chita Sarvadhurgani heißt der Text. Der ist hier zu finden. Ich muss euch mal ganz kurz bitten, über das Gesagte nachzudenken, bis ich das Neue, was ich sagen möchte, gefunden habe. El Machita Salvador 1858, da könnt ihr es finden. Hier ist das Grundrezept, wie wir Hindernisse im spirituellen Leben überwinden können. Wenn du dir über mich bewusst wärst, wirst du durch meine Gnade alle Hindernisse des bedingten Lebens überwinden. Wenn du jedoch nicht in diesem Bewusstsein, sondern aus falschem Ego heraus handelst und nicht auf mich hörst, wirst du verloren sein. Krishna sagt also Arjuna, dass es ganz einfach ist, die Hindernisse des materiellen Lebens zu überwinden. Man muss einfach Krishna bewusst sein. So wie das Herz erfüllt ist von Krishna, wird es ganz einfach sein, alles zu überwinden. Chimuta hat eine Gurukul-Schule unter sich und man weiß, du weißt vielleicht aus Erfahrung, wenn die Jungen nicht sehr Krishna-bewusst sind, dann wird der Geist so irregeführt von so kleinkrämerischen Fragen und Neid und Boshaftigkeit und so weiter. Aber wenn die Jungs Krishna-bewusst sind, dann ist es total einfach für sie, alles zu überwinden. Das Gleiche trifft auch bei uns zu. Manchmal haben die Vodis Probleme und die Welt stimmt nicht mehr und sie schüttelt sie total durch. Worauf es einfach nur, und sie kommen dann auch und zu älteren Devotees. Ich würde am liebsten jetzt heutzutage nur das ganze Gespräch von einer Stunde so gestalten. Krishna, 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 Krishna. Du musst an Krishna denken. Krishna, 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 Krishna. Mit diesem einen Punkt, wenn Krishna die Krishna-Sonne im Herzen ist, sind die ganzen Schwierigkeiten weg. Diese Schwierigkeiten existieren nur im Geist. Wir sind bereits ewige Teile von Krishna. Wir bilden uns zwar eingetrennt zu sein, aber wenn wir aufwachen zu der ewigen Erkenntnis, dass wir Teile des Herrn sind, dann erübrigen sich alle Schwierigkeiten automatisch. So, ich möchte jetzt meine Vorlesungsreihe mit der ersten Schwierigkeit beginnen, den ersten Hindernis. Ich möchte euch hier schon erwähnen, was alles auf euch zukommt. Wir werden sprechen über was, wenn man keinen Geschmack mehr hat, was, wenn man materielle Wünsche hat. Wir werden tun, was sollen wir tun, wenn unser Geist von sexuellen Wünschen überwältigt wird. Wir werden diskutieren, was Schwierigkeiten sind, die in der Gemeinschaft von Nicht-Gottgeweihten zustande kommen. Wir werden sprechen über Schwierigkeiten, die sich bei der spirituellen Praxis einstellen, dass wir nicht mehr enthusiastisch sind zum Chanten zum Beispiel oder zum Lesen. Wir werden durch den Wald der Schwierigkeiten hindurchgehen. Wir werden hier nicht sitzen und sagen, Krishna, 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 hey! Nein, wir werden sehr konkret werden. Nun, bezeichnenderweise möchte ich heute an den Anfang aller Schwierigkeiten den Geist setzen. Denn wie ich schon sagte, sind die Schwierigkeiten größtenteils nur in Gedanken vorhanden. Das Problem ergibt sich so nicht. Es gibt eine buddhistische Sage, ein Märchen, was ich kurz erzählen will. Zwei Mönche gehen durch den Wald, ja, und ein Tiger kommt und fällt sie an. Da lacht der eine zum anderen. Hiermit endet die Geschichte. Das ist meine Lieblingsgeschichte, nebenbei gesagt. Was es bedeutet ist, dass Tod nur eine Lüge ist. Kein Problem, wir sind ewig. Interessant, nicht? Wir haben kein Problem in dem Sinne. Nur in unserem Geist bilden sich diese Probleme. Nun, für jemanden, der gelernt hat, den Geist zu kontrollieren, wird der Geist der größte Freund. Er wird ihm helfen im spirituellen Leben. Aber jemand, der den Geist nicht kontrolliert hat, wird immer in Schwierigkeiten geraten, ganz gleich, was mit ihm geschehen wird. Der Geist wird unkontrolliert, wenn sich materielle Wünsche in ihm bilden. Dinge, die er erlangen möchte, Konzepte, an denen er angehaftet ist, Pläne, die er unbedingt realisieren will. Wir sind alles Sklaven unseres Geistes. Dieser Geist wird im fünften Kanto sehr interessant beschrieben. Es heißt, dass man entsprechend der Impression im Geiste verschiedenen Aktivitäten nachgeht. Wir sind wie Bienen, die auf den Schwingen, genauso wie Bienen, die auf den Flügeln dahergleiten, so gleiten wir durchs Leben auf den Flügeln unseres Geistes, unserer Wünsche, die uns von hier nach da und nach überall tragen. Es heißt sogar, dass unser Geisteszustand, das heißt der Content, der Inhalt, zur Zeit unseres Todes entscheiden wird, wo wir als nächstes hingehen. So machtvoll ist der Geist. Wenn er amok läuft, ist er wie ein Elefant, der nicht aufzuhalten ist, wie ein Wolf, der nicht zu packen und zu bändigen ist, indem man ihn an seinen beiden Wolfsohren festhält. Der Geist zu kontrollieren ist schwierig. Es ist das Ziel eines jeden Yoga-Pfades. Wer den Geist kontrolliert hat, sagt Krishna, hat Gott im Herzen erlangt. Nun, in der materiellen Atmosphäre ist es sehr schwierig. Srila Prabhupada gab das Beispiel von einem Glas, was in eine Tintenatmosphäre getan wird. Die Tinte wird sich immer als Niederschlag am Glase oder im Glase heranbilden. So ist es auch, wenn wir durch unseren Tag hindurchgehen, unseren Alltag. Wir werden durch das, was wir sehen, geprägt werden. Es wird einen Niederschlag in unserem Geist geben. Ihr seht das ganz deutlich, wenn ihr abends ins Bett geht und einfach vor euch nochmal reflektiert oder wenn ihr anfängt, ins Traumland zu versinken, wo die Straßen aus Diamanten und Saphiren bestehen und sich wallender Nebel um eure Erinnerung bildet, dann werden die Impressionen, die sich während des Tages in euch gebildet haben, zum Vorschein kommen. So, Buddhisten verstehen dies und versuchen, ihren Geist zu entleeren, an nichts mehr zu denken. Wenn ihr versucht, mal an nichts mehr zu denken, das ist eine Seminarsaufgabe, die ich jedem vom Einschlafen könnte es vielleicht für 2 Minuten probieren. Ihr werdet merken, verdammt nochmal, ich denke ja was. Ich denke daran, an nichts mehr zu denken. Oder plötzlich denkt man an Berlin, Berlin. Oder an die unerfüllten Pläne, an die nicht erfüllten Liebschaften. Gerade wenn man versucht, an nichts zu denken, dann denkt man noch mehr an etwas, als man es davor getan hat. An nichts denken schafft man meistens nur, wenn die Vorlesung ist und man sich so entspannt im Hier und Jetzt fühlt. Nicht? Aber so wie man sich vornimmt, den Geist nicht zu kontrollieren, kommt er mit ehrfurchtsgebietender Stärke wie Aladdin aus der Wunderlampe hervor und macht einem den heraus. So, im Krishna-Bewusstsein haben wir einen anderen Vorgang. Der Vorgang, den wir im Krishna-Bewusstsein haben, ist, dass wir den Geist, statt mit Maya zu füllen, halt einfach mit Krishna erfüllen. Das ist der Trick, sozusagen, der im Krishna-Bewusstsein gelehrt wird. Statt zu versuchen, an nichts mehr zu denken und ähnliche irrationale Vorstellungen, füllen wir den Geist auf. Das Beispiel, was gegeben wird, ist das mit dem Tintenglas. Wir kennen es schon. Wenn ich versuche, es zu entleeren und weiterhin in der Atmosphäre habe, wird sich der tintige Niederschlag weiterhin bilden. Wenn ich jedoch Milch da reingieße, dann wird er so voll, das Glas wird so voll, dass einfach keine Tinte mehr reinpasst. Es ist bereits voll. No entrance, kein Eintritt bitte. So, das ist, was passiert, wenn der Devotee im spirituellen Leben ernsthaft wird und einfach anfängt, an Krishna zu denken. Es kommt einfach keine Maya mehr herein. Prabhupada sagt, man kann ein Kind nicht davon abhalten, Unfug zu treiben, indem man es untätig herumsetzen lässt, sondern nur, indem man ihm eine sinnvolle Beschäftigung gibt. Die gewaltsame Unterdrückung der Sinnestätigkeiten Und durch die 8 Prinzipien des mystischen Yogas wird nur Menschen empfohlen, die sich auf einer niedrigen Bewusstseinsebene befinden. Die Intelligenteren widmen sich den höheren Tätigkeiten des Krishna-Bewusstseins und verlieren auf diese Weise ganz von selbst den Geschmack an den niedrigeren Tätigkeiten des materiellen Daseins. Seht, der Geist ist das Zentrum aller Tätigkeiten. Alles, was ihr durch eure, was ihr, wenn ihr materiellen Leben seid, werdet ihr Eindrücke durch eure Sinne bekommen. Ihr werdet etwas sehen, ihr werdet etwas hören, etwas riechen. Das wird alles ins Zentrum geleitet. Und eure Gedanken sind dann die Gesamtsumme der Eindrücke, die ihr durch die Sinne gemacht habt. Ihr könnt mit dem Geist also nur kontrollieren, indem ihr spirituelle Tätigkeiten ausführt, die in der Lage sind, euch zu reinigen innerlich. Da alle Sinne unter der Kontrolle des Geistes stehen, muss man als erstes lernen, den Geist zu beherrschen, indem man ihn mit Krishna-bewussten Gedanken füllt. Die grobstofflichen Tätigkeiten des Geistes kommen durch die äußeren Sinne zum Ausdruck. Ist ja klar, das, was man denkt, das tut man auch. Zum Beispiel Ram hat eben an die Zeit gedacht und hat daraufhin sofort auf Chimudas Uhr geschaut. Nicht? So funktioniert der Geist. Man denkt etwas und das findet Ausdruck in den Sinnen. Die grobstofflichen Tätigkeiten des Geistes kommen durch die äußeren Sinne zum Ausdruck. Übrigens, da ist ein Druckfehler, das heißt eigentlich, die feinstofflichen Tätigkeiten des Geistes kommen durch die äußeren Sinne zum Ausdruck. Da hat ein Übersetzer geschlafen. Indem diese entweder Wissen erwerben oder die Befehle des Willens ausführen. Die feinstofflichen Tätigkeiten des Geistes sind Denken, Fühlen und Wollen. Das Bewusstsein eines Lebewesens ist entweder getrübt oder klar. Wenn es seinen Geist auf Krishna richtet, auf seinen Namen, seine Eigenschaften, seine Gestalt, seine Spiele, sein transzendentales Reich und so weiter, wirken sich alle seine Tätigkeiten, sowohl die grobstofflichen als auch die feinstofflichen, vorteilhaft für das Lebewesen aus. So, ich möchte das bewusst so sagen. Ich habe heute Muck beobachtet, wie er versucht hat zu meditieren. Hier ist eine sehr ernsthafte Bemühung gemacht und ich möchte dich wirklich loben. Du hast mich sehr beeindruckt. Du hast dich, glaube ich, konzentrieren können heute Morgen. Es war sehr nice. Das war sehr, zeigt einfach Fortschritt. Nur ist hier noch eine Anmerkung zu machen. Die herkömmliche Verständnis von Meditation wird noch durch die Tätigkeiten des Krishna-Bewusstseins erweitert. In der herkömmlichen Praxis der Meditation versucht man, seinen Geist zurückzuziehen, man nennt das Pratyahara, indem man ihn auf etwas richtet. In Traditionen richtet man ihn zum Beispiel auf eine Kerzenflamme oder auf ein Paradoxium, das Klatschen von einer Hand. Da denkt man dann drüber nach, weil es nicht, und versucht sich vorzustellen, wie das wohl geht. Und dann ist der Geist irgendwie so beschäftigt, dass er davon nicht mehr loskommt und man sieht nichts mehr. Das sind so buddhistische Taktiken, den Geist festzukriegen. Nicht? So. Doch im Krishna-Bewusstsein haben wir eine viel höhere Stufe, ein viel höheres Wissen. Wenn der Geist, der soweit in den materiellen Gefilde gewesen ist, gebändigt werden soll, brauchen wir ihn nur auf Krishna zu richten. Die höchste Persönlichkeit, indem wir über seinen Namen meditieren, dann wird der Geist von einer Flut spiritueller Energie spiritualisiert, so sehr, dass wir eine spirituelle Sicht schließlich haben. Krishna erscheint dann im Geiste plötzlich, im Inneren des Hauses, des Geistes. Nun, diese Meditation ist nicht eine mentale Meditation. Wir denken also nicht mit dem Geist, um frei zu werden vom Geist, sondern, jetzt kommt es, es ist eine Meditation über Klangschwingung.
Also deswegen wird der Mantra laut rezitiert. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Und durch diesen Fluss der transzendentalen Klangschwingung wird der Geist geläutert, denn da erscheint plötzlich Krishna drin, als Shabda in der Form von transzendentalen Klang. So, deswegen sagt hier Prabhupada, das Bewusstsein eines Lebewesens ist entweder getrübt oder klar. Wenn es seinen Geist auf Krishna richtet, auf seinen Namen, seine Eigenschaften, seine Gestalt, seine Spiele, sein transzendentales Reich, das sind dann weitere fortgeschrittene Meditationstechniken, wirken sich all seine Tätigkeiten, sowohl die grobstofflichen als auch die feinstofflichen, vorteilhaft für das Lebewesen aus. Deswegen sagt Krishna, Machita Sarvadogani, durch meine Barmherzigkeit wirst du in der Lage sein, die Hindernisse des bedingten Lebens zu überwinden. Das ist, was Krishna sagt. Nun, eine andere wichtige Unterweisung, wo Krishna uns hilft, mit dem Geist umzugehen und zu verstehen, wie Maya oder Illusion unseren Geist materialisiert, könnt ihr nachlesen im dritten Kapitel der Bhagavad Gita, Text 40. Ich möchte sehr gerne heute all denen, die dieses Seminar besuchen, eine Hausaufgabe mitgeben, wie es bei Seminaren üblich ist. Bitte lest für euch selber diesen einen Text, es ist genau 2,5 Minuten, dann habt ihr es gelesen. Also 3 Minuten, sagen wir mal. Und dann muss man es auch noch verstehen, dann denkt man nochmal, sagen wir mal, 4 Minuten drüber nach. Das ist also 7 Minuten. Ich glaube nicht, dass das zu viel verlangt ist, das zu tun. Kapitel, Text 40. Wir können es nochmal vielleicht anschreiben auf die Tafel, dass ihr jetzt nicht das erinnern müsst und die ganze Zeit behalten müsst. Wenn ihr rausgeht, schaut nochmal Bhagavad Gita 3,7 Hausaufgabe vielleicht noch dazu schreiben. Dann wissen die Seminarsaufgabe besser. Wir wollen nicht so Erinnerungen an die Schule sind manchmal ein bisschen leidvoll. So. In diesem Text mit diesem Text soll euch eine Hilfe gegeben werden, euren Geist zu erkennen, die Funktionsweisen des Geistes zu erkennen, zu verstehen, wie die Sinne mit dem Geist interrelieren, interreagieren und so weiter. Ich werde euch dann zu Beginn des nächsten Seminars Fragen stellen und ihr werdet dann bitte aus dem Verständnis von diesem Text diese Fragen beantworten. Das wird sehr interessant sein, weil wir sehen werden, wie verschiedene die Gäste und Devotees entsprechend ihrer Verwirklichung diesen Text verstehen werden. Es wird außerdem eine sehr gute Übung für euch alle sein, zu verstehen, wie unterschiedlich man Dinge verstehen kann. Gut. Nun, lasst uns weitergehen mit unserem Text. Wir haben darüber gesprochen, wie der Geist das Zentrum aller Sinne ist. Und ich möchte euch hierzu eine kleine Geschichte erzählen, die ich auch in vergangenen Tagen in der Schweiz und im Tessin erzählt habe. Es ist die Geschichte von einem Brahmana, der den Pfad der spirituellen Erkenntnis beschritt. Nun, dieser Brahmana hatte es nicht einfach. Er war bevor er den Pfad des spirituellen Lebens beging, ein ausgesprochener Geizhals. Sitzt nur entspannt. Achso, ist schon gut. Er war ein ausgesprochener Geizhals, der nicht mal genug ausgab, um seine Familie anständig einzukleiden und zu speisen. Eines Tages, durch eine Fügung des Schicksals, wurde ihm aller Reichtum genommen. Ein Dieb kam ran und nahm ihm alles weg. Daraufhin war er dermaßen enttäuscht vom Leben, dass er die Lebensstufe der Entsagung annahm. Er wurde ein Sannyasi. Er entsagte alles allem. Nun, ein Sannyasi in der indischen Tradition geht herum spricht das spirituelle Wissen und wird unterhalten von dem Volk. Er geht mit einer kleinen Bettelschale und da wird ihm reingetan, was immer er braucht, um angenehm zu leben. Nun, nicht angenehm, um überhaupt zu leben. Und die Leute jedoch kannten ihn von vorher und dachten, aha, jetzt nimmt er auch noch die Lebensstufe der Entsagung an, nur um hier was zu essen zu kriegen. Wahrscheinlich hat er ganz viel Geld im Hinterhalt. So geizig ist er schon. Er gibt nicht mal sein eigenes Geld mehr auf, er geht jetzt betteln und macht das in Verkleidung. So, die Menschen reagierten sehr feindschaftlich. Manche nahmen ihn die Bettelschale weg, andere behandelten ihn mit unflätigsten Worten, sehr offensive language, und wieder andere schlugen ihn. Einmal kam es vor, dass er den ganzen Tag gebettelt hatte. Endlich hatte er am Abend eine Mahlzeit zusammen. Er saß darüber gebeugt und wollte gerade essen. Stell dir das vor, ihr habt ein paar Tage gefastet, ihr seid wirklich hungrig. Wollt jetzt gerade anfangen zu essen. Ich will es nicht norddeutsch ausdrücken, sondern im gewählten Deutsch. Mit einem Mal urinierte jemand, den er nicht kommen sah, auf das Essen. Es hörte überhaupt nicht mehr auf. Natürlich konnte er dann nicht essen. Das tut keiner. Und auf diese Weise weinte er einfach. Stellt euch mal vor, 3 Tage fast, endlich habt ihr das Essen. Und dann freut ihr euch und ihr sitzt da. Und davor habt ihr noch, ihr sagt, hiermit vergeht alles. Ist egal, was die Leute zu mir gesagt haben. Es ist egal, dass ich mein einziges Gewand verloren habe. Es ist egal, jetzt habe ich was zu essen. Und auf einmal wird euch die Nahrung auf so unflätige Weise entrissen. Dann ist man einfach fertig. Da braucht man psychologische Beratung. Nicht so. Nun, der Brahmana jedoch nicht. Er hatte Fortschritte gemacht. Er sang ein Lied. Und ich möchte euch dieses Lied jetzt den Text, ich weiß nicht, wie die Melodie ist, auch nicht von Wichtigkeit hier. Er sagte, diese Leute hier sind nicht die Ursache für mein Glück oder mein Leid. Noch sind es die Halbgötter, noch mein eigener Körper. Noch sind es die Planeten, also astrologische Einflüsse. Noch ist es meine Vergangenheit oder die Zeit. Es ist der Geist allein, der die Ursache für Glück und Leid bildet und die Rotation im materiellen Leben vorantreibt. Alle Sinne sind seit unvordenklicher Zeit unter der Kontrolle des Geistes gewesen. Und der Geist wird niemals unter die Kontrolle und seine gottähnliche Kraft ist furchteinflößend. Jeder, der deswegen den Geist unter Kontrolle bringen kann, wird der Meister aller Sinne. In dem Falle jedoch, wo man nicht diesen unbezwingbaren Feind bezwingen kann, wird der Geist, dessen Triebe untolerierbar sind und der das Herz quält, Leute dazu treiben, völlig verwirrt zu werden. Man wird unnötig anfangen, mit anderen zu streiten zum Beispiel. Somit kommt man dann zum Schluss, dass die anderen Menschen entweder Freunde, Feinde oder das neutral sind. So sagt also der Geist, dieser Mensch, der da auf meinen Teller uriniert, ist nicht mein Feind. Und ein anderer, der mir seine Zuneigung kundgibt, ist in dem Sinne nicht mein Freund. Wir sind alle Durchgangsreisende in dieser Welt. Wenn es uns gelingt, den Geist zu erheben und nicht zu erniedrigen, werden wir glücklich sein, wo auch immer wir sind. So. Wir möchten jetzt diese Geschichte als Ausgangspunkt für eine andere philosophische Betrachtung. Also ich will aber, weil es so vielleicht ein bisschen strikt philosophisch für einige hierher geht, ich meine, es sind nicht so schwierige Dinge, letztendlich möchte ich euch kurz noch zeigen, wie der Geist die Ursache für Glück und Leid ist. Stellt euch bitte einmal folgende Situation vor, Hare Krishna. Ihr bekommt ein Glas, jemand bekommt ein halbvolles Glas mit Tee. Die eine Reaktion ist zu sagen, oh nein, ich habe nur ein halbes Glas gekriegt. Der andere sagt, oh, ich habe Tee bekommen. Der eine sagt mal, warum hat der mir nur ein halbes Glas gegeben? Denkt der, ich bin nicht so wertvoll? Weiß der nicht von meinen tugendhaften Eigenschaften? Warum kriege ich immer ich so wenig und nie die anderen? Und so weiter. Der geht da direkt rein. Und der andere denkt, ach so schön, ein halbes Glas mit mir. Ihr werdet das, ihr könnt mal euren Geist beobachten, wenn ihr zum Maha Plate kommt und dann gibt euch ein Devoti nur einen halben Ladu und der Maha Plate Austeiler. Und der, dann kommt gleich der nächste und der kriegt einen ganzen Ladu. Auf diese Weise wird er dann. Ja, do you need. Sprecht ihr Deutsch, ihr beiden? Hare Krishna, sprecht ihr Deutsch? What language? Huh?
Jugoslavia! English.
English is there. English translation is there. Please hear. And tomorrow we will have a translation in Yugoslavian language. Yes, dobro. So, ich möchte euch diesen Text gerne vorlesen. Wenn ihr überhaupt noch mehr, wenn euch daran gelegen ist, mehr über den Geist zu verstehen, wie er wirkt und so weiter, könnt ihr auch, aber das werde ich nicht als Hausaufgabe stellen, weil es sehr lang ist, das ganze 11. Kapitel des 5. Kantos lesen. Vielleicht kannst du das noch aufschreiben. Empfehlung zum eigenen Lesen, 11. Kapitel des 5. Kantos.
So, der unbeherrschte Geist, heißt es hier, ist der größte Feind des Lebewesens. Wenn man nicht auf ihn Acht gibt und wenn man ihm die Möglichkeit bietet, wird er immer mächtiger werden und schließlich siegreich sein. Obwohl er nicht wirklich ist, ist er sehr stark. Er bedeckt die wesensgemäße Stellung der Seele. O König, bitte versuche den Geist mit der Waffe des Dienstes zu den Lotusfüßen des spirituellen Meisters und der höchsten Persönlichkeit Gottes zu besiegen. Versuche es mit großer Sorgfalt.
So, damit kommen wir zu einigen Tipps, wie man den Geist beherrschen kann und wie man siegreich sein kann. Zunächst einmal, nachdem uns klar geworden ist, hoffentlich im ersten Teil, wie der Geist uns täuschen kann, wie er uns in Leid versetzen kann und wie, wenn er kontrolliert ist, er uns das Leben einfach macht, sollen wir jetzt ein paar praktische Dinge hören. Prabhupada sagte, wir sollten den Geist langsam dazu bringen, die Anordnung der Seele zu akzeptieren. Wir hören in den spirituellen Schriften die Ratschläge, die in den Schriften gegeben werden, und wir sollten langsam ihn dazu bringen, das zu akzeptieren. Wir sollten kleine Hürden auf einmal nehmen. Wusstet ihr, wie man einen Walfisch abrichtet? Sorry, ich tue das immer, um die Aufmerksamkeit meiner Zuhörer zu kriegen. Ich weiß, wie schwierig es ist, zuzuhören manchmal im Kali Yoga. Ein Walfisch kann, wenn man ihn abrichtet, über ein Seil springen. Diese Walfische gibt es nicht im Ozean von sich aus. Die muss man erst abrichten. Was man tut, ist, man tut ein Seil zunächst einmal auf den Basson legen und dann tut man auf die andere Seite ein bisschen Nahrung hinlegen. Schwimmt er übers Seil. Da hebt man das Seil ein bisschen höher. Und jedes Mal, wenn er drüber schwimmt, kriegt er Nahrung. Schließlich geht der Rücken aus dem Wasser heraus und irgendwann einmal jumpt er über, springt er aus dem Wasser heraus über das Seil, weil er ja Nahrung haben will. So muss man auch den Geist langsam, Schritt für Schritt trainieren, indem man kleinere Hürden zuerst nimmt. Kleinere Hürden am Morgen, zum Beispiel früh aufstehen, früh den Hare Krishna Mahamantra chanten, die mangelartig nehmen. Oder kleinere Hürden ist, dass man außerhalb von bestimmten Essenszeiten nichts isst. Oder dass man nur Prasadam zu sich nimmt. Kleinere Hürden sind, dass man versucht, sich zu beschäftigen. Und das Seil, was man nachher nimmt, eines Tages, wo man rüberspringt, also ich meine jetzt, ist, dass man alles Krishna hingibt. Dass man alles annimmt, was förderlich ist für Krishna-Bewusstsein und konsequent alles ablehnt, was hinderlich sich auswirkt. So, während wir den Geist kontrollieren wollen, müssen wir es auch lernen, nicht zu streng mit uns zu sein. Ich sprach eben von den Geist abrichten, wie ein Walfisch sozusagen. Wir dürfen nicht immer ganz angespannt sein. Manche Menschen machen das in ihrem Leben, nicht nur Gottgeweihten, also ich meine, das trifft auch für die Nicht-Gottgeweihten, für die Menschen im materiellen Leben zu. Die nehmen sich etwas vor und die sind so, ziehen sich immer, wie man ein Pferd halt zieht. Wisst ihr, die sind immer angespannt. Wenn immer man sie trifft, sind sie hektisch, aufgeladen und agitiert, unruhig und so weiter. Weil sie einfach innerlich so einen Druck haben, den sie nicht loslassen können. Im spirituellen Leben kann es auch geschehen, dass sich ein Devoti einfach künstlich zu viel vornimmt und einfach sich so immer presst und immer, ich muss am Tage 100 Bücher verteilen, sonst bin ich nichts wert. Oder ich muss am Tage dies und das und jenes erreichen. Und wenn das Ergebnis sich dann nicht einstellt, ist man völlig zerknatscht und fertig. Das ist nicht wichtig oder nicht richtig so. Man muss manchmal auch entspannen. Krishna sagt, wer mäßig ist in der Arbeit und in der Entspannung, er ist ein wirklicher Yogi. Alle Schwierigkeiten im Leben kommen durch ein Wort zustande. Übertreibung. Man isst zu viel, man singt zu viel. Na, das ist keine Gefahr. Ja, das ist okay. Man kann nie genug singen. Man versucht zu viel zu kontrollieren, wie die ganze Kami-Welt oder die materielle Welt. Man redet zu viel. Und so weiter und so fort. Wenn man es schafft, ein Mittelmaß zu finden, natürlich auf der spirituellen Ebene, da möchte ich also jetzt noch betonen, es ist nicht einfach nur, dass man ausgeglichenes Leben führen, so immer den Ausgleich sucht, immer die Harmonie, dann versucht man sein ganzes Leben zu balancieren und vergeudet nur seine Zeit. Man muss auf der Ebene des spirituellen Lebens sein. Aber auch hier darf man sich nicht immer nur an die Gandhare nehmen. Man soll dann einfach mal, wenn man, sagen wir, Schwierigkeiten hat oder sagen wir, dann liest man einfach mal mehr, man hört mehr, könnte vielleicht mal eine darauf plädieren, eine Pilgerreise anzutreten ins Heilige Dham. Man bittet einmal, dass der Service, den man tut, verändert wird, dass man etwas anderes mal tut. Variety, Vielfaltigkeit. Wir in unserem Predigerprogramm haben eine so große Vielfaltigkeit, dass man eigentlich immer sehr zufrieden ist, von morgens bis abends, weil das also alles zu tun gibt. Das ist, möchte ich euch als ein Devotee, der damit gute Erfahrung gemacht hat, machen. Man kann sich den Geist unendlich rannehmen. Man kann das Essen vergessen und das Schlafen. Tatsächlich, der Geist wird sich nicht melden, wenn man eine Vielfalt von Tätigkeiten ausführt, die einen sehr zufriedenstellen. Das ist eine Kunst. Hier kann ich mich anbieten, ein paar Tipps zu geben, denn irgendwie hat es Krishna so arrangiert. Ich habe am Anfang meines Lebens Sankirtan gemacht, also meines spirituellen Lebens, und dann danach Literatur, also übersetzt. Und übersetzen war sehr schwierig, weil man die 16 Stunden hatten wir damals als Tagespensum uns gesetzt, übersetzt haben. Und der Geist hat immer das Gleiche getan. Und es war manchmal einfach ein bisschen schwierig.
Und da habe ich das einfach dann gelernt von älteren Devotees, dass man mal einen Spaziergang macht, zwischendurch den heiligen Namen chantet, dass man mal liest oder einfach eine Vorlesung hört oder ausführlich tanzt im Tempel. Nicht? Also durch diese Vielfalt kann man sehr leicht den Geist beschäftigen. Man muss allerdings das auf der spirituellen Ebene tun. Mit der Entspannung meinte ich nicht, dass wir anfangen, die regulierenden Prinzipien des spirituellen Lebens zu brechen und in das Königreich Mayas hineingehen. Das sollte nicht gesagt werden. Dann möchte ich einen anderen Punkt machen, und damit kommen wir jetzt zum Ende. Man sollte den Geist darin üben, letztendlich zu einer Meditation zu kommen, wo man von Moment zu Moment lebt. Nicht? Man sollte wissen, jetzt zum Beispiel setzen wir uns hin und hören über Krishna. Okay, machen wir das doch. Versuchen wir, den Geist drauf zu richten. Die ganze Vorlesung am besten. Oder jetzt setzen wir uns hin und chanten die heiligen Namen. Versuchen wir, den Geist drauf zu richten. Die ganze Zeit über. Jetzt essen wir Prasadam. Lasst uns Prasadam essen. Das ist zu Krishna geweihte Nahrung, spirituelle Nahrung. Oder jetzt singen wir Sang Saradava Nadalida Loka. Lasst uns jetzt verstehen, was singe ich denn da überhaupt? Habt ihr euch schon mal gefragt, was ihr singt morgens? Uwe? Man muss wissen, was man singt. Genauso wie man wissen muss, was man sagt. Kann ja nicht plötzlich anfangen, Blululapulucci, Klompekochi Gado und so weiter und so fort. Man muss wissen, was man sagt. So sollte man auch wissen, was man singt. Und man sollte auch darüber nachdenken. Nicht, dass man plötzlich sagt, ach, das Baden, so schön, und dann geht's um Erdbeeren und Sahne. Und dann geht's, Spiegel und ihre Verzerrung sind auch. So geht das nicht. Man muss wissen, was man sagt. Von Moment zu Moment sollte man Aufmerksamkeit praktizieren. Wenn ihr das tut, wird das Leben ekstatisch. Weil man ja spirituelle Tätigkeiten ausführt, nicht? Und nicht materielle. So, der Durchbruch eigentlich, den man schaffen kann für diese erste Lektion, jetzt kommt Praktisches, ist, man sollte verstehen, dass man verschieden ist vom Geist. Man sollte verstehen, dass der Geist nicht das wirkliche Selbst ist. Man sollte ihn lernen, manchmal zu ignorieren. Nicht immer ihn zu akzeptieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Ihr könnt eine einfache Meditation machen, die euch helfen soll, zu verstehen, wie ihr nicht der Geist seid. Setzt euch hin und beobachtet mal eure Gedanken, was da kommt und was da geht. Was da, wie soll ich mich ausdrücken? Weg, was da kommt, was da geht. Ihr werdet sehen, dass das unter... Sebastian macht es schon. Ja? Funktioniert, oder? Ja, das war jetzt zu kurz. Man muss schon sich richtig so... Nicht auch gerade bei der Vorlesung, da sollte man zuhören, nebenbei gesagt, wenn es geht. Man sollte einfach mal das machen. Ihr werdet sehen, dass Gedanken kommen wie Züge. Oder wie Autos, die auf ein Rondell kommen, auf einen Parkplatz und wieder weggehen. Für kurze Zeit parkiert bei Tengelmann der rote VW, nicht? Und dann ist er schon wieder weg, angefüllt mit Nougat und Marzipan und so weiter. Und Rosenkohl und ähnliches. So tun auch unser Geist kommen und gehen. Wir sind aber nicht identisch damit. Der Parkplatz bleibt. Der Geist bleibt. Ganz gleich, was für Gedanken kommen und gehen. So, zum Abschluss, ich bin da ein bisschen schnell jetzt, weil wir kommen gleich zur Aratik-Zeremonie. Müsst ihr verstehen, der Geist kann Para und Avada sein. Para heißt Trans, in der Transzendenz verankert, oder Avada heißt, er kann ins materielle Bereich hereinkommen. Überlegt euch gut, wollt ihr, dass euer Geist in den materiellen Bereich hineingeht oder in den transzendentalen Bereich. Wenn ihr wollt, dass er in den transzendentalen Bereich hineingeht, dann beobachtet euer Denken, euer Fühlen und euer Wollen. So wie ein schlechter Gedanke, der nicht förderlich ist, in euer Denken hineinkommt, weist ihn zurück, damit ihr nicht zur Stufe des Fühlens kommt und schließlich des Wollens. Und auf diese Weise werdet ihr euch materielle Tätigkeiten ersparen. So wie ein Gedanke kommt, beurteilt ihn. Ist er vorteilhaft oder nicht? Lasst euch nicht vom Geist kontrollieren. Habt im Geist ein Alarmsystem. So wie ein ungewünschter Gedanke hineinkommt, sagt ihm nein, wir wollen dich nicht. Und denkt immer an Krishna, den wir jetzt in der Arati-Zeremonie verehren werden. Sisi Radha Madana Mohanaki, Jai.